Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio für Sie, Stefan Oschwart. Ohne uns kein Essen, das stand auf den grünen Warnwesten der Landwirte aus Brandenburg. In Berlin fuhren sie mit etwa 250 Traktoren vor die Parteizentralen von SPD, Grünen und FDP. Der Landesbauernverband hatte den Protest organisiert. An jeder Station sollte den Politikern der Ampelkoalition ein Papier mit den Forderungen überreicht werden. Das hat bei einer Partei nicht geklappt. RBB24-Reporter Markus Latton war dabei.
Subventionen für den Agrardiesel weiterzahlen, Bürokratie für Landwirtschaftsbetriebe abbauen. Die Forderungen der Bauern haben sich seit Beginn der Proteste in diesem Jahr nicht verändert. Vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen am Platz vor dem Neuen Tor in Berlin-Mitte kritisiert Hendrik Wendorf, Präsident des Landesbauernverbands Brandenburg, dass die Landwirte nicht gehört werden.
Wann gibt es jetzt endlich Gespräche auch mit den Spitzen des Bauernverbandes? Wann gibt es endlich einen Terminkalender für Maßnahmen, wie wir zu weniger Bürokratie kommen, wie wir zu Auflagenabbau kommen, wie wir zur Angleichung ans europäische Recht kommen? Wann gibt es diese Termine?
Emily Bühning, Bundesgeschäftsführerin der Grünen, nimmt das überreichte Positionspapier vom Landesbauernpräsidenten entgegen. Sie stellt sich der anklagenden Botschaft und wirbt unter lauten Zurufen für Verständnis für den Entscheidungsprozess der Ampelkoalition.
Es ist das ganz klare Ziel, das jetzt auch weiter voranzutreiben, da auch zeitnah zu Lösungen zu kommen.
Wann ist zeitnah?
Dass wir da sowohl für Sie weitere Einkommensquellen sichern, dass wir an die Strukturen rankommen, die auch verhindern, dass bei Ihnen das Geld ankommt. Und dafür machen wir uns stark.
Lüge!
Bei der Kundgebung vor der FDP-Bundesparteizentrale an der Reinhardtstraße will kein Vertreter der Liberalen die Bauern treffen. Die Situation vor dem Willy-Brandt-Haus ist eine andere. Generalsekretär Kevin Kühnert will dennoch keine Versprechen abgeben. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts klafft eine Lücke von 20 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Das müsse bei der Suche nach einem Kompromiss berücksichtigt werden. Sven Däther, Landwirt aus der Ostprignitz hingegen, stellt das nicht zufrieden. Er sagt, die Wut der Bauern habe gute Gründe.
Wir haben so viel guten Willen gezeigt in den letzten Jahrzehnten und haben uns immer wieder bemüht, die Anliegen der Politik umzusetzen. Aber ausbleibende wirtschaftliche Sicherheiten, die wir auch brauchen in unseren Betrieben, zwingen uns jetzt dazu, den Kurs völlig zu ändern. Und dann können wir gerne über die Zukunft reden. Wir wissen, wie es geht.
Ob sich die Bauern mit einer Fortsetzung der Subventionen für den Agrardiesel durchsetzen können, bleibt offen. Während die Unionsfraktion im Bundestag genau das fordert, verteidigen die Ampelparteien ihre Entscheidung, die Landwirtschaft mit weniger Zuschüssen auszustatten.
Der Bericht von Markus Latton. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 sind über 1 Million Menschen von dort nach Deutschland geflohen. Etwas mehr als jeder fünfte Flüchtling hatte im vergangenen Jahr einen Job. Diese Zahl will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD deutlich erhöhen. Der Weg zu einem Arbeitsplatz soll einfacher und schneller werden, und zwar durch ein spezielles Programm, den sogenannten Jobturbo. RBB 24-Reporter Michael Lietz hat Ukrainerinnen in Frankfurt-Oder getroffen und sich schildern lassen, wie mühsam der Weg zu einem Arbeitsplatz sein kann.
Bald 2 Jahre ist es her, dass Katharina mit ihrer Schwester Kiew verlassen musste. Ihren Nachnamen wollen sie nicht preisgeben, weil der Vater an der Front kämpft. Die beiden sind Krankenschwestern und haben mehrere Jahre in der Heimat in einem medizinischen Labor gearbeitet. Sie gehören zu den wenigen, die relativ zügig einen vergleichbaren Job hier gefunden haben.
Nach 6 Monaten Aufenthalt in Deutschland habe ich eine Stellenanzeige bei Labor Oderland im Internet gefunden und ohne einen Moment zu zögern meine Bewerbung eingereicht.
Ihr Glück heißt Fred Miklay. Er hat die beiden Schwestern und ihre Mutter damals privat bei sich aufgenommen. 7 Monate lang, bis die Ukrainerinnen mit Hilfe des Frankfurters eine Wohnung fanden. Miklay arbeitet im ärztlichen Labor IMD Oderland. Hier werden täglich 5000 Blut, Urin und andere Proben aus den Praxen in Ostbrandenburg analysiert. Das medizinische Labor ist in den letzten Jahren auch wegen der Corona-Pandemie expandiert. Fachkräfte waren Mangelware und die Ukrainerinnen herzlich und eigentlich sofort willkommen, wenn da nicht die deutsche Bürokratie davor gestanden hätte.
Besonders im Bereich des Gesundheitswesens gibt es ja besondere Anforderungen an die Ausbildung und an das Prüfungswesen. Und das hat sich herausgestellt, dass es nicht so einfach ist, eine Berufsanerkennung zu bekommen. Es geht schon los, also dass es sehr, sehr lange dauert, bis eine gültige Übersetzung da ist. Das muss alles notariell beglaubigt werden und so weiter. Und dann beginnt erst dieser Anerkennungsprozess. Und die jungen Frauen sind jetzt also schon fast 2 Jahre hier und der Anerkennungsprozess hat immer noch nicht begonnen. Das ist schon ein Problem.
Auch Natalia, die Mutter der beiden Schwestern, arbeitet inzwischen im medizinischen Labor in Frankfurt. Sie ist sogar Laborärztin, hier aber nur als medizinisch-technische Assistentin beschäftigt, weil auch bei Natalia ein hier anerkannter Hochschulabschluss fehlt. Solche Hürden wollen jetzt die Arbeitsämter zumindest ein Stück tiefer stellen. Für Joachim Freier, Geschäftsführer in der Agentur für Arbeit in Frankfurt, die einzige Chance, dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen.
Wir haben ja jetzt schon einen gravierenden Arbeitskräftemangel. Und wenn in den nächsten Jahren die Babyboomer in den Ruhestand gehen, brauchen die Unternehmen jede Hand und jeden Kopf. Die Personalfrage wird zur Schicksalsfrage.
Bleibt allerdings die Frage, wie nachhaltig so ein Job-Turbo-Programm ist, gerade bei den Ukrainern. Katharina hat konkrete Pläne.
Mein Plan ist es, mein Diplom als medizinische Fachkraft in Deutschland anerkennen zu lassen und hier zu bleiben.
170 Mitarbeiter hat das medizinische Labor in Frankfurt. Schon heute kommen sie aus 6 Nationen.
Michael Lietz berichtete aus Frankfurt/Oder. Wer Belitz hört, denkt an Spargel und leider viel zu oft auch an Waldbrände. Gleich 2 große Brände kamen Belitz in den vergangenen Jahren gefährlich nah. 2022 bei Heilstätten, 2018 bei Fichtenwalde. Und genau dort am südlichen Ortsrand von Fichtenwalde entsteht jetzt eine Waldbrandschutzfläche. Sie könnte zum Vorbild werden für das ganze Land. RBB24-Reporterin Claudia Stern hat sich das genauer angeschaut.
Gemächlich arbeitet sich der Harvester durchs Unterholz, Kiefer um Kiefer fällt. Auf einer Breite von 100 Metern entsteht hier in Wurfweite zu den ersten Häusern eine Pufferzone für den Waldbrandschutz.
Die Stadt Belitz ist durch die Waldbrände 2018 und 2022 gefährdet gewesen. Und dementsprechend sind wir natürlich auch in der Pflicht, den Bevölkerungsschutz zu intensivieren, weil die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Mittel, die wir in der Vergangenheit angewendet haben, nicht ausreichen.
Sagt Stadtförster Martin Schmidt. Der 100-Meter-Streifen ist dreigeteilt. Direkt an der Straße 3 Meter komplett ohne Bewuchs. Dann 25 Meter, auf denen der Baumbestand stark ausgedünnt und Unterholz kurz gehalten wird. Plus weitere 72 Meter, auf denen die Bäume ebenfalls nicht zu dicht stehen. Was das bringt, erklärt die Belitzer Waldbrandschutzbeauftragte Julia Baumann.
Das lässt von der Struktur her keine Vollbrände zu. Also diese Intensität eines Feuers würde hier ausgebremst werden. Das ist natürlich kein 100%iger Schutz, aber es wird eben keine Feuerfront einfach in diese Ortschaft übergehen können.
Ein solcher Siedlungsschutz ist nicht nur für Fichtenwalde sinnvoll, sondern soll auch Vorbild sein.
Das ist wirklich einzigartig für Deutschland. Also mir ist kein anderer Ort bekannt, wo wirklich gezielter Siedlungsschutz betrieben wird.
Einziges Problem, die Pufferzone, die hier entsteht, kann nur 1/4 des Fichtenwaldes der Ortsrand schützen. Der Rest ist Privatwald. Die Eigentümer müssten nachziehen, sagt Stadtförster Schmidt.
Es ist immer so, dass einer anfangen muss. Und es gibt verschiedene Fördermittel, wo wir das den Waldbesitzer dann schmackhaft machen können. Letztendlich gibt es auch ein Waldgesetz. Darin steht der vorbeugende Waldbrandschutz. Dafür ist der Waldbesitzer zuständig. Und das müssen wir dann auch in der Zukunft mit dem Waldbesitzer nochmal ausdiskutieren. Aber wichtig ist halt, wir haben jetzt Fläche, die wir vorzeigen können. Das bleibt eine Waldfläche, es stehen weiterhin Bäume drauf, aber diese Pufferzone hat da zusätzlich eine Schutzfunktion.
Außerdem passiert hier ein Waldumbau light, denn wo Kiefern gefällt werden, gibt es mehr Platz und Licht für kleine Laubbäume.
In 2 Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und dann kann man die Waldbrandschutz-Demonstrationsfläche, so heißt sie offiziell, am Brückerweg in Fichtenwalde besichtigen. Der Obermeier Award für die Bewahrung jüdischer Geschichte und zur Bekämpfung von Vorurteilen geht in diesem Jahr an den Eberswalder Jugend- und Kulturverein Exil. Die Vereinsmitglieder schärften das Bewusstsein für die jüdische Geschichte in Eberswalde. Gerade in Zeiten von Hass, Vorurteilen und Antisemitismus fördere der Verein Exil die Verständigung zwischen verschiedenen Gruppen, hieß es zur Begründung. RBB24-Reporterin Elke Bader hat den Verein in Eberswalde besucht.
Zwei schlichte Baracken aus Stein sind seit mehr als 25 Jahren das Zuhause des Eberswalder Jugend- und Kulturvereins Exil. Es war eine Gruppe um Punkrocker Kai Jahns, die die heruntergekommenen Baracken hergerichtet haben.
Es ging einfach nur um Räumlichkeiten, um Rock'n'Roll. Und man hat drei Kanonenöfen irgendwo her besorgt und eine Punkrockband hat gespielt.
Schnell haben die Punkrocker festgestellt, dass ihr Club früher ein Außenlager des KZ Ravensbrück gewesen ist. Frauen aus Polen und der Ukraine mussten dort Zwangsarbeit leisten. Seitdem arbeitet der Verein um Kai Jahns die Geschichte des damaligen Lagers auf.
Wir haben angefangen mit Ausstellungen, geguckt, Ausstellungen herzubekommen aus Ravensbrück. Später haben wir die Überlebenden eingeladen und dann ist eine eigene Ausstellung entstanden, den Berichten der Überlebenden.
Neben den Ausstellungen gibt es weiter Punk-Rock-Konzerte, sagt Jahns. Darüber hinaus treffen sich in den Baracken des Vereins Frauen und Mädchen aus der Ukraine und auch arabische Mädchen.
Praktisch ist das hier für die Ukrainerinnen einer der wenigen Orte in Eberswalde, wo sie selbst organisiert Angebote für ihre Kinder und Jugendlichen machen können. Also auch bei den arabischen Frauen, die haben hier halt einen Ort, wo sie ihr Ding machen können und nicht von anderen festgelegt werden.
Wie nachhaltig diese soziale Arbeit ist, erfährt Kai Jahns bei späteren Begegnungen mit den Frauen.
Die beziehen sich auf diesen Ort hier, weil ich bei euch die und die Erfahrung gemacht habe, also eine freiheitliche Erfahrung, habe ich auch hier gelernt, mein Ding zu machen, selbstbestimmt zu sein, um mich durchzusetzen.
Mit dem gestärkten Selbstbewusstsein können Kinder und Jugendliche ihre Rechte und Bildungschancen besser wahrnehmen.
Für diese Leistung erhält der Verein Exil am Montag um 18.30 Uhr im Roten Rathaus in Berlin den Obermeier Award. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg, zu finden auch in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.